Es gilt, glaube ich, immer noch, dass Frauen, die ganz offensiv eine Machtposition anstreben, dass man denen das immer noch übler nimmt als Männern, dass man immer noch denkt, Macht ist was Hässliches, Macht ist was Männliches, Macht ist was Kraftvolles, Macht ist was Brutales. Und ich finde, das ist schon der falsche Machtbegriff. Wenn man Macht so definiert, dann hat man Macht eben nicht beschrieben als Gestaltungsmöglichkeit. Denn wer Macht hat, sollte damit konstruktiv arbeiten.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und hier im Podkalender begleiten sie uns. In wenigen Wochen ist in Deutschland Bundestagswahl. Und nach 16 Jahren Angela Merkel wissen wir noch nicht, ob wieder eine Frau unsere Geschicke an oberster Stelle mitlenken wird. Wir wissen aber, dass allein die Möglichkeit dazu mühsam erkämpft werden musste. Von Frauen, die nichts von ihrem steinigen Weg in die deutsche Politik abgebracht hat. Weder männliche Häme, noch Herablassung, noch sexuelle Übergriffe. Von diesen unbeirrten Pionierinnen, die eine Bundeskanzlerin Angela Merkel erst ermöglicht haben, handelt Thorsten Körners sehr sehenswerter Film Die Unbeugsamen, der am 26. August 2021 in den deutschen Kinos anlaufen wird. Ein echter Eye-Opener, der vielleicht etwas dazu beitragen kann, dass genau einen Monat später gerade die Frauen in Scharen an die Wahlurnen strömen. Willkommen also in der August-Folge des Harper's Bazaar Podkalenders, lieber Thorsten Körner. Willkommen, lieber Thorsten Körner. Sie sind Journalist und Dokumentarfilmregisseur und wir wollen heute, wenige Wochen vor der Deutschen Bundestagswahl, über einen Film sprechen, der uns in der Redaktion aufgefallen ist und der diesen Monat ins Kino kommt, Ihren nämlich. Er heißt Die Unbeugsamen und zeichnet den Weg der Frau in der deutschen Politik nach. Im vergangenen Jahr ist außerdem ihr Buch In der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten, erschienen. Zunächst einmal, warum hat Sie dieses Thema, also dieser Schwerpunkt, so interessiert?
Ich habe vor 5, 6, 7 Jahren ein Buch über Willy Brandt geschrieben und das war das Buch über einen Mann und die alte Bonner Republik. Und ich habe für dieses Buch mit sehr vielen Politikerinnen gesprochen und Journalistinnen gesprochen und Frauen von Politikern und fand, dass die sehr interessante Geschichten hatten und einen anderen Blick auf die alte Bonner Republik, auch andere Atmosphären schildern können. Die haben einen anderen Blick als Männer für Machtprozesse gehabt und die haben sehr nuanciert erzählt. Und ich hatte den Gedanken oder die Idee oder dachte, es wäre wunderbar, diese Frauengeschichten, die Geschichten von Frauen mit Blick auf die alte Bonner Republik zu sammeln und daraus eine eigene Geschichte zu machen und habe mich gefragt, wie haben eigentlich die Politikerinnen dieser Jahre diese Republik gesehen und wen gab es da eigentlich?
Mhm. Die Politikerinnen, die in ihrem Film nun Bilanz ziehen, stammen aus allen Fraktionen, haben unterschiedliche Rollen inne gehabt und das vor allem in den späten 60er, 70er und 80er Jahren. Vorher gab es auch kaum Politikerinnen, richtig?
Es gab immer im Deutschen Bundestag so 8 bis 7, 9% Politikerinnen, aber die blieben eigentlich unter dem Radar. Und wenn man sich vorstellt, dass bei der berühmten Willi-Wahl, also 1972, als eigentlich die ganze Bundesrepublik auf den Beinen war, um Willy Brandt zu wählen, dann sind, glaube ich, nur 5,8% Frauen Abgeordnete in den Bundestag gewählt worden. Und 1919, bei der ersten Wahl zum Deutschen Reichstag, waren es deutlich mehr, da waren es knapp 10%, glaube ich. Da sieht man eigentlich, was für einen Rückschritt das gegeben hat. Und bis in die 90er Jahre hinein blieb dieser prozentuale Anteil immer so bei 8, 9, 10%. Und erst dann hat sich wirklich was getan. Also der Film und auch das Buch war ein Versuch, diese Politikerinnenrückblick sichtbar zu machen und dann auch hörbar zu machen und auch vielleicht jüngeren Frauen heute Role Models, Vorbilder anzubieten und zu zeigen, hey, es gab spannende Politikerinnen, es gab charismatische Politikerinnen und es war nicht eben nur eine Männerrepublik, sondern da war auch noch was anderes.
Nun bringt es aber in Ihrem Film Christa Nickels, Gründungsmitglied der Grünen in Nordrhein-Westfalen, rückblickend so auf den Punkt. Wenn in den 70er und 80er Jahren die beste Frau von allen und der dumme August für das Kanzleramt zur Wahl gestanden hätten, wäre der dumme August Kanzler geworden. Waren damals eher die Wähler oder die männlichen etablierten Politiker das Problem?
Ja, das ist natürlich einerseits ein Zitat, wo man lachen muss, aber andererseits ist es auch bestürzend, weil es die Realität widerspiegelt. Und ich habe auch beim Schreiben des Buches oder des Machen des Films dann tatsächlich für mich auch als Mann, der 1965 in der alten Bonner Republik geboren ist, ja, Das war, als ob mir alle Schuppen von den Augen fielen und ich gedacht habe, ja, du bist in einem Land aufgewachsen, in dem immer die unausgesprochene Verabredung gegolten hatte, eine Frau kann das nicht. Wir haben Kanzler immer nur als Männer gedacht. Das überhaupt als Frau zu denken, war eigentlich nicht vorstellbar. Und das lag, um jetzt Ihre Frage konkret zu beantworten, das lag an vielerlei. Das lag an den Wählerinnen und Wählern. Frauen haben überwiegend auch Männer gewählt oder Frauen haben lange Zeit Parteien gewählt, die eben nicht unbedingt frauenfreundlich waren. Das lag an gesellschaftlichen Leitbildern. Das lag aber sicherlich auch an der Machtformation in den einzelnen Parteien, denn keine der Frauen, die damals Politik gemacht haben, war in einer Position, um das Kanzleramt sozusagen zu erobern. Wir haben die erste Bundesministerin 1961 gehabt, das war Elisabeth Schwarzhaupt. Die Frauen, die hätten Kanzlerin werden wollen, hatten keine Machtposition und in ihrer Partei jeweils keine Machtbasis, von der aus sie Anlauf hätten nehmen können. Die ersten, bei denen man darüber gesprochen hat, waren Ende der 80er Jahre Rita Süssmuth von der CDU und Renate Schmidt bei der SPD. Aber das waren wirklich nur kurzlebige Überlegungen. Also das war eigentlich für die damaligen Wählerinnen und Wähler und in den Parteien war das wie Science Fiction, dass eine Frau hätte Kanzlerin werden können.
Jetzt wird es in Ihrem Film auch so beschrieben, dass die Frauen in der deutschen Politik zunächst Einzelkämpferinnen waren, sich erst in den 70er Jahren solidarisch zusammengetan haben. Woran denken Sie, lag das und hat diese Solidarität den Umschwung mitbewirkt?
Dass die Frauen Einzelkämpferinnen waren in den 50er, 60er und auch noch 70er Jahren, lag ja sicherlich daran, dass sie eben Einzelne waren. Und als Einzelne in ihren Parteien mussten sie sich immer das Wohlgefallen oder auch die Zustimmung der überwiegenden Mehrheit organisieren. Das waren nun mal Männer. Und deshalb waren Frauen auch sowohl in den Parteien selbst leicht gegeneinander auszuspielen, als auch parteiübergreifend gegeneinander auszuspielen. Erst als es dann mehr wurden, erst als dann auch die Grünen Einzug hielten, als dann auch Parlamentarierinnen verstanden haben, wenn wir bestimmte Gesetze verändern wollen, dann müssen wir parteiübergreifend arbeiten. Erst dann ist die Sache eigentlich parteiübergreifend in Schwung gekommen. Und das ist ja bis heute schwierig, parteiübergreifend zu arbeiten, wenn es um Frauenbelange geht. Das würde ich mir eigentlich häufiger wünschen, dass das geschieht. Aber selbst in den letzten ein, zwei Jahren sind da wichtige Gesetzesinitiativen leider nicht vorangekommen, weil immer wieder doch parteipolitische Gräben dazwischen lagen.
Sie haben ja auch ein Buch über Angela Merkel geschrieben. Wie passt denn Sie, die ja aus diesem Milieu Ihre Karriere vielmehr entstanden ist und deren Spitzname ja bekanntlich Kohls Mädchen lautete, wie passt also Sie zu der These der Frauensolidarität?
Also ich schreibe ja gerade noch an diesem Buch über Angela Merkel und Angela Merkel war nie eine Feministin und hat sich auch immer widerwillig eigentlich als solche von außen von anderen deklarieren lassen und hat diese Etikette immer zurückgewiesen. Sie hat sich schon, das kann man sagen, auch für Frauen eingesetzt. Das konnte man bei Annegret Kramp-Karrenbauer sehen, das konnte man bei Ursula von der Leyen sehen. Sie hat sich auch, ich habe heute erst mit einer ehemaligen SPD-Ministerin ihres Kabinetts gesprochen. Sie hat sich auch immer für Frauen der anderen Partei eingesetzt. Das war für sie nie ein Hinderungsgrund. Also sie hat sich schon für Frauen in ihrer Partei, parteiübergreifend stark gemacht. Aber sie hat nie selbst die Frauenkarte gespielt, weil als sie anfing als Ministerin 1991, 92, 93 und noch als Kohls Mädchen galt, wusste sie, dass wenn ich mich als Frauenpolitikerin zeige, diese Karte spiele, dann stelle ich mich im Grunde genommen in der damaligen Zeit ins Abseits. Das hatte sie mit Rita Süssmuth sehr deutlich vor Augen, die ja eine eminente Frauenpolitikerin war. Und da hatte sie gesehen, dass das ins Machtabseits führt, dieser Weg. Daher hat sie sich da zurückgenommen und andererseits sicherlich durch ihre Sozialisation in der DDR gehörte sie einer Generation an oder auch einer Frauenschicht an, die selbstbewusst immer ihre Frau gestanden hatte im Beruf, im Arbeitsleben und von daher mit ganz vielen Ritualen auch der westdeutschen Frauenbewegung überhaupt nichts anfangen konnte. Das war ihr eher fremd.
In den 70er, 80er Jahren liefen einige zukunftsweisende Prozesse parallel. Frauenbewegung, Friedensbewegung, Gründung der Grünen, aufsehenerregende Bundestagsdebatten wie um den Paragraphen 218, also den Abtreibungsparagraphen und die Vergewaltigung in der Ehe, natürlich Alice Schwarzer und der Feminismus. Die Grünen haben, muss man sagen, damals eine neue Diskussionskultur im Parlament etabliert, indem sie in ihren Reden mehr überparteilichen Dialog, Respekt und Menschlichkeit eingefordert haben und bei Gelegenheit am Rednerpult sogar auch Tränen vergossen haben, wofür sie zuverlässig vom Plenum verhöhnt wurden. Was von dieser Diskussionskultur ist heute noch da?
Also ich glaube, dass man insgesamt die Lockerung des Parlaments, die Buntheit der Lebensstile, den Habitus, den die Abgeordneten haben, dass das insgesamt, also gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich vorangebracht wurde, nicht nur durch die Grünen, sondern es war die gesamte Gesellschaft, die sich entwickelt hat. Ich glaube schon, dass, wenn wir jetzt mal vom Einzug der AfD in den Bundestag absehen, dass das Parlament lockerer geworden ist, unverkrampfter geworden ist, nicht mehr so ideologisch ist wie in den 80er Jahren noch. Nun haben sich aber andererseits die Grünen auch natürlich zu einer sehr professionellen, ganz routinierten, etablierten, teilweise auch, finde ich, langweiligen Partei entwickelt. Mhm. Aber in den 80er Jahren war das tatsächlich aufregend, auch für mich, das war ja meine Kindheit und Jugend, waren die Grünen aufregend, weil sie eben eine andere Emotionalität in den Bundestag brachten. Ja. Die haben ja als Antiparteienpartei begonnen und haben im Grunde genommen das ganz andere Leben in den Bundestag getragen. Also so, wie wir uns fühlten oder wie wir uns kleideten oder wie wir Argumente austauschten, so waren einige Grüne auch. Und es waren halt auch sehr viele starke, charismatische Frauen bei den Grünen. Und all das, was in der Gesellschaft ja schon vorangekommen war, haben die Grünen durch ihren Lebensstil, durch ihre Sprache in den Bundestag getragen. Und das war ein Modernisierungsschub fürs Parlament, vor allem in der Frauenfrage. Da haben die Grünen wahnsinnig viel angeschoben.
Es ist ja immer schlecht zu verallgemeinern, aber ich nehme jetzt mal auf, was eine ihrer Interviewten sagt, nämlich Marie-Elisabeth Lüders von der FDP. Sie sagt nämlich, Männer wollen zanken, Frauen sich versöhnen. Erleben Sie das als Politikbeobachter auch so?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe mich mal während des Films oder während der Dreharbeit mit meinem Produzenten gestritten und dann hat sich unsere Producerin eingeschaltet und wollte uns versöhnen. Und mir fiel dann dieser Spruch von Marie-Elisabeth Lüders ein und da musste ich dann auch eigentlich über uns selbst, also über die Männer, lachen. Ob man das verallgemeinern kann, weiß ich nicht. Ich fand letztens in der letzten Sommerpressekonferenz der Bundeskanzlerin einen Moment ganz schön. Da ist sie das Gleiche gefragt worden von, glaube ich, einer Journalistin, wie denn Frauenpolitik machen und wonach die sich denn sehen, die Frauen in der Politik. Und dann hat Merkel unendlich lange überlegt und man musste schon fürchten, dass überhaupt keine Antwort kommt. Und dann hat sie gesagt, Frauen haben eine Sehnsucht nach Effizienz. Und weiter hat sie dann nicht gesprochen. Mehr wollte sie dazu nicht sagen. Also das fand ich ein süßes, lustiges Moment irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann, aber ich glaube schon, wenn wir diesen Gedanken, dass Frauen eine Sehnsucht nach Effizienz haben, das dazu gehört, dass man sich nicht unnötig und zu lange mit Streitereien aufhält. Mhm. Und ich glaube, das Beispiel Merkel ist ganz gut, weil diese Frau diese 16 Jahre nur durchgehalten hat, weil die nicht innerlich vereist ist, weil die nicht versteinert ist, weil die diese ganzen Konflikte, die man in der Politik oder auch in sonstigen Arbeitsumfeldern hat, nie oder selten persönlich genommen hat. Und dadurch immer eine gewisse Weichheit und Flexibilität und die hat sich immer wieder jeden Tag erneuern können, sozusagen. Ich glaube, bei Männern, und wenn ich mich selbst betrachte, Männer versteinern häufig genug und bleiben sitzen auf emotionalen Eskalationszuständen und kommen von denen nicht mehr runter. Und so ist Frau Merkel nicht und ich glaube, dass manche andere Frau in der Politik auch so klug ist, so ein anderes Gefühlsmanagement und damit eine größere Verhandlungsfreiheit dem Gegenüber auch in Zukunft zu haben, weil man begegnet sich ja immer mindestens einmal oder zweimal oder dreimal im Leben.
Man muss auftreten wie eine Lady und kämpfen wie ein Schlachtross. So lautet ein berühmtes Zitat von Anne Brauksiepe, ehemals CDU-Familienministerin und auch eine ihrer Interviewten. Passt ihr Zitat irgendwie noch auf unsere Gegenwart?
Ja, das ist natürlich auch ein Zitat, das ich sehr, sehr liebe. Ich glaube, da steckt ja der Gedanke drin, dass man sich in der Politik sowieso eine dicke Haut zulegen muss. Und jetzt, wenn wir auch schauen, was mit Annalena Baerbock passiert, wie es der geht, dann ist das ja schon ziemlich unterirdisch, was die alles an Kritik einzustecken hat, ob nun teilweise berechtigt oder auch nicht. Aber es ist so ein Konzert von Angriff und Attacke. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn eine Frau heute Bundeskanzlerin werden will, sie eigentlich doppelt so perfekt sein muss oder gut sein muss wie der Mann. Das ist, glaube ich, so. Insgesamt glaube ich, dass wir in einer Kultur leben, und das trifft für die Politik insbesondere zu, ja, wie könnte man das sagen? Das ist so eine Intoleranz gegen Imperfektion. Es gibt immer Leute, die an anderen Leuten was auszusetzen finden. Und ob das nun die Mainstream-Medien sind oder im Zusammenspiel mit den digitalen und sozialen Medien, wird ein Subjekt, ein Gegenüber, ein scheinbar charismatischer Kandidat oder Kandidatin ganz schnell klein gemacht, vernichtet, nivelliert, zurechtgestutzt. Und das ist so ein großer Widerspruch, weil in dieser digitalen Welt sehen sich alle nach Authentizität und Echtheit und Ursprünglichkeit und nach Charisma, aber alle helfen irgendwie mit dazu, dass das gar nicht erst entstehen kann. Ja. Und ich finde, dass gerade dieses schreckliche Wort Plagiatsjäger, das ist ja schon im Grunde genommen ein widerliches Wort, da steckt eigentlich schon sowas Brutales drin, nämlich der Jäger, der sich ja nie zu verantworten hat selbst, sondern das sind, da ist ein Plagiatsjäger, da ist ein Plagiatsjäger, dann ist da der Spiegel, dann ist da Facebook, dann ist da YouTube und was weiß ich noch für Medien, die in einem großen Konzert, was darauf ausgerichtet ist, Individuen im Grunde genommen zu vernichten in gewisser Weise und damit genau jener Sehnsucht widerstreitet, die wir eigentlich alle haben, nämlich überzeugende Führungsfiguren herzustellen. Letzten Endes diskutieren wir gerade nicht die Sachthemen und wir züchten uns in Anführungszeichen Menschenfiguren heran, die so glatt sind wie Kieselsteine.
Da haben Sie jetzt nämlich mal an auf Franziska Giffey angespielt, auf die ich später auch nochmal zu sprechen kommen möchte. Erstmal aber erzählt Renate Schmidt aus der SPD und ehemalige Familienministerin vor ihrer Kamera, Macht wird als unweiblich angesehen. Heißt das im Umkehrschluss denn dann wohl, eine Frau ist in der Politik gut beraten, darauf zu verzichten, überhaupt als weiblich wahrgenommen zu werden? Im Sinne von, dann rutscht man vielleicht nach oben?
Ich glaube, dass die Zeiten, Sie haben vorhin gefragt, was sich verändert hat. Ich glaube, dass die Zeiten sich schon dahingehend zum Positiven verändert haben, dass, auch wenn man ins Parlament guckt, wenn man sich die Kleidungsstile anschaut, wie sich Menschen bewegen, geben, sprechen, dass Frau sich auch weiblich zeigen kann, dass Frau auch sich als Frau zeigen kann und das nicht mehr verstecken muss, wie das in den 50er, 60er und 70er Jahren der Fall war, weil das sofort zu sexistischen Bemerkungen geführt hat, weil sofort der Körper der Frau eigentlich instrumentalisiert worden ist und gegen die Frau selbst ausgespielt worden ist. Also ich glaube schon, dass wir das überwunden haben. Aber es gilt, glaube ich, immer noch, dass Frauen, die mit Macht in Verbindung gebracht werden oder dass Frauen, die ganz offensiv eine Machtposition anstreben, dass man denen das immer noch übler nimmt als Männern tatsächlich. Also dass man immer noch denkt, Macht ist was Hässliches, Macht ist was Männliches, Macht ist was Kraftvolles, Macht ist was Brutales. Und ich finde, das ist schon der falsche Machtbegriff, weil wenn man Macht so definiert, dann hat man Macht eben nicht beschrieben als Gestaltungsmöglichkeit, als auch Stabilitätsressource, denn wer Macht ausübt und Macht hat, kann damit natürlich auch und sollte damit konstruktiv arbeiten. Aber dieser eher männlich besetzte Machtbegriff ist noch häufig sehr traditionell, haftet dem was Brutales und Unheimliches an, so als ob Macht an sich schon korrumpieren und eine Seele kaputt machen würde. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und ich glaube, da gäbe es noch viel zu tun, dass Frauen auch offensiver um Macht werben können, Macht erringen können, ohne dass sie dann gleich als Frauen diskreditiert werden. Mhm.
Auch über Sexismus, den Sie jetzt gerade schon erwähnt haben, berichten die Politikerinnen in ihrem Film, ja. Und auch davon, dass er sich durchaus durch die Fraktionen zog. Abwehren, aber Männer nicht beleidigen, lautete damals eine Losung. Inwiefern hat eine Bewegung wie MeToo da etwas verändert?
Ich habe den Film ja lange vor der MeToo-Bewegung eigentlich begonnen und durch die MeToo-Bewegung, finde ich, ist der Film nochmal irgendwie aktueller geworden. Ich habe viele Beispiele auch für Sexismus gar nicht unbedingt in den Film genommen, weil ich nicht wollte, dass die Politikerinnen meines Films ausschließlich auf dieses Thema reduziert werden. Und das sind ja auch überwiegend sehr, sehr starke Frauen, die sich auch wirklich zur Wehr zu setzen wussten. Ich glaube schon, dass die MeToo-Debatte was verändert hat, vor allem bei den Männern hoffentlich was verändert hat. Die MeToo-Bewegung ist ja selbst in den Frauenbewegungen, in den pluralen Frauenbewegungen, glaube ich, soweit ich das sehen kann, umstritten. Es gibt diejenigen Frauen, die sagen, nee, wir machen uns damit zum Opfer, indem wir das so offen thematisieren und uns da einreihen und unsere ganzen Opfererfahrungen aufzählen. Und es gibt andere, die sagen, nein, das hat was Befreiendes und wir müssen das weiter tun. Ich finde, insgesamt, gesamtgesellschaftlich hat uns das weitergebracht und es müsste eigentlich diese Bewegung, wenn man das könnte, weiterentwickelt werden oder auch vielleicht von den Männern noch stärker angenommen werden und dahingehend aufgegriffen werden, dass Männer selbst auch offensiv über ihre eigenen Verhaltensweisen nachdenken und das reflektieren.
Die CDU-Politikerin Ursula Mendle fasst in ihrem Film nochmal einen anderen Punkt so zusammen. Jede Position, die heute von einer Frau eingenommen wird, wird nicht mehr von einem Mann eingenommen. Die haben natürlich was zu verlieren. Denken viele Politiker, also Männer, heute tatsächlich so im Verteilungskampfmodus?
Viele weiß ich nicht, aber einige sicherlich. Und es ist auch eine Machtfrage, da müssen wir uns ja nichts vormachen. In dem Augenblick, wo mehr Frauen in die Politik drängen und sich engagieren und beteiligen wollen, wird das Betätigungsfeld für die Männer kleiner und knapper. Und ich meine, auch die umstrittene Quotendiskussion hat ja was damit zu tun, dass natürlich einerseits viele Frauen sagen, ich möchte keine Quotenfrau sein, ich fühle mich dadurch eigentlich schwach. Und viele Politikerinnen, die über Jahrzehnte dabei sind und am Anfang ihrer Karriere genauso dachten, haben mittlerweile ihre Meinung gewechselt, unter anderem ja auch Angela Merkel, und meinen doch, ohne Quote geht es im Grunde genommen nicht, weil die Netzwerke der Männer doch über Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich immer sehr viel stärker sind als die der Frauen. Aber im Kern bleibt auch die Frage nach der Parität auch immer eine Machtfrage. Und das ist ein Aspekt dieser Frage von Gleichberechtigung in Parlamenten, dass, wenn da 50% Frauen sind, dass eben nur 50% Männer sind.
Jetzt ist ja am 26. September Bundestagswahl. Stand heute wünschen sich die meisten Deutschen einen Mann im Kanzleramt, nämlich Olaf Scholz. Aber das kann sich natürlich auch ganz schnell wieder ändern. Unlängst hat die Wochenzeitung Die Zeit über die Frauenfeindlichkeit im Wahlkampf berichtet. Da geht es um gefälschte Nacktfotos der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, um bösartige Kommentare zum Körper ihrer Parteikollegin Ricarda Lang oder um sexistische Beleidigungen gegen, Sie haben sie schon erwähnt, die SPD-Politikerin Franziska Giffey, nachdem die ihren Doktortitel aberkannt bekam. Wie wurde insbesondere über die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock jetzt im Wahlkampf berichtet? Oder wie haben Sie das wahrgenommen? Sie haben es vorhin auch schon kurz gesagt, dass Sie es bisher eher unterirdisch fanden, richtig?
Ja, das ist richtig. Also man muss klipp und klar feststellen, Annalena Baerbock hat Fehler gemacht. Da hätte auch man kommunikationstechnisch anders mit umgehen müssen. Das ist ganz klar. Aber Sie haben schon darauf angesprochen, dass beispielsweise diese sexistischen Montagen, Fotomontagen, dieser ganze Hass, der im Internet unterwegs ist, gibt ja Erhebungen darüber, dass Frauen 3 bis 4-mal mehr von sexistischem Hass, überhaupt von Hassbotschaften im Internet betroffen sind als Männer. Und das gilt für Annalena Baerbock sehr viel mehr als beispielsweise für Herrn Laschet. Das ist eine Komponente, die diese ganzen anderen Attacken und Vorwürfe, ob das nun Plagiate in ihrem Buch oder die Aufhübschung ihres Lebenslaufs angeht, das umgreift das Ganze und verstärkt das Ganze noch. Und das ist letztendlich voneinander kaum zu lösen. Ich glaube, dass dieses Dilemma, in dem Annalena Baerbock steckt, auch beispielsweise was ihren Lebenslauf angeht, auch was das Buch anging. Dieses Buch hat sie ja auch geschrieben, einerseits um diesen üblichen politischen Ritualen zu entsprechen, dass ein Kandidat muss ein Buch haben. Ja. Dann ging es sicherlich auch darum, im politischen Infight mit Robert Habeck nachzuziehen, der ein hochgelobtes Buch geschrieben hatte. Dann wollte sie das eben auch haben. Und dann das Dritte ist, glaube ich, dass diese Generation der jetzt um die 40-Jährigen, das trifft für meine Generation, der Babyboomer im Grunde genommen auch schon zu, dass man uns immer den Vorwurf gemacht hat, ihr habt ja kein Narrativ, keine Geschichte. Ihr wart ja nicht in Stalingrad. Was natürlich ein ganz törichter Vorwurf ist, weil diese Generation, die nach 45 geboren sind, die haben natürlich diese Kriegserlebnisse nicht und können damit auch nicht operieren und arbeiten. Angela Merkel hatte dieses Mauernarrativ als Frau, die in der DDR geboren wurde, die getrennt war vom Westen, die Familie war zerrissen durch die Mauer. Das war vielleicht die letzte Kanzlerin, die so ein machtvolles Narrativ hatte. All die Generationen, die danach kommen, werden kaum noch diese hochwirksamen Narrative haben.
Ja.
Und Annalena Baerbock ist eine Politikerin, die, glaube ich, in viele Fallen gestolpert ist, vom Buch bis größer machen ihres Lebenslaufes, als der vielleicht ist, genau aus dieser Mangelerfahrung, dass die Kandidaten, die Politiker es nicht verstehen, ihre genuinen Erfahrungen, die sie haben, ihren Alltag, der auf eine ganz andere Art und Weise schwierig sein kann als der Alltag unserer Eltern und Großeltern, dass sie diese Generationserfahrung nicht wirklich ausformulieren, nicht wirklich die Dringlichkeiten oder Probleme unserer Generationen beschreiben und daraus eine Geschichte machen. Und da fehlt es dann, glaube ich, letztendlich an der Erkundungsbereitschaft sich selbst gegenüber oder den Problemen auch der Zukunft. Also mich ärgert das wahnsinnig, dass wir nicht über Zukunftsfragen sprechen, sondern über Plagiatsjäger oder über aufgehübschte Lebensläufe. Das kann doch nicht wahr sein. Das Wahlkampf 2021, tut mir leid, aber das ist armselig.
Und all dessen eingedenk, wie finden Sie, hat Annalena Baerbock sich behauptet bis heute?
Also ich habe eine große Sympathie für Annalena Baerbock und habe auch eigentlich jetzt auch aus der Geschichte der letzten Jahre und meiner Beschäftigung mit dem Thema Frauen in Politik, habe ich mir gewünscht, dass sie die Kanzlerkandidatin wird. Andererseits habe ich immer für mich selbst auch gesagt und auch Gespräch mit Freunden, der größte Fehler, den die Grünen machen können, ist sich, also Habeck und Frau Baerbock, sich auseinanderdividieren zu lassen und einen Spitzenkandidaten auszurufen. Ich denke, es wäre sehr viel klüger gewesen, dass die bis zum Schluss zusammenbleiben und eben keine Spitzenkandidatin ausrufen. Weil sie zusammen, Habeck und Baerbock, etwas geliefert haben, nämlich einen politischen Gesamtkörper, einen politischen Leib, der viele Stärken hatte und sie waren zusammen mehr als einer jeweils sein konnte. Und in dem Moment, wo sie Annalena Baerbock ausgerufen haben zur Spitzenkandidatin, war das vorbei. Da wusste man einerseits, der Konkurrenzkampf, da kann sich der Robert Habeck noch so hinten anstellen und ich finde, er hat das großartig gemacht. Ich finde, er hat eigentlich auch ein Vorbild für Männer kommender Generationen geliefert. Männer, die zur Seite treten, finde ich sowieso sympathisch. Also Männer, die einfach mal auf die Seite treten können und die Klappe halten können. Und das hat er gemacht. Das finde ich großartig und das war von ihm großartig. Und nichtsdestotrotz haben die Medien, wir als Publikum, fingen dann diese Automatismen an, dass man die beiden auseinander dividieren wollte und dass man von dem Zeitpunkt an, als Annalena Baerbock allein im Wind stand, ging natürlich diese Jagd im Grunde genommen los. Wenn man alle anderen Kandidaten, ob Herrn Söder oder Herrn Laschet und die anderen, die es nicht geworden sind, mal genauso intensiv unter die Lupe genommen hätte wie Annalena Baerbock, dann hätte man sicherlich, glaube ich, das ein oder andere auch gefunden. Und ich finde, sie steht im Sturm, in Anführungszeichen, und sie steht, finde ich, nach wie vor gut da. Ob es dann am Ende reicht, ist eine andere Frage.
Welche Rolle spielt denn eigentlich der Ausgang dieser Wahl speziell für die weibliche Bevölkerung in Deutschland?
Puh, das ist echt eine schwere Frage. Die habe ich mir komischerweise noch gar nicht gestellt, weil für mich dieses Klimathema so vorne dran ist. Ich finde ja, dass man das vielleicht verbinden kann, weil wenn wir uns Fridays for Future anschauen, dann ist das ja überwiegend, nicht nur, aber überwiegend doch eine Bewegung, die von jungen Schülerinnen, von jungen Mädchen, jungen Frauen getragen wird, auch jungen Männern und Schülern, aber doch die prominenten Gesichter sind Frauen. Und von daher glaube ich schon, dass diese Wahl wichtig ist, weil es darauf ankommen wird, Zukunftsfragen zu gestalten. Und zur Zukunft gehört, dass wir mehr Parität in den Parlamenten haben und dass wir die Klimafrage offensiver angehen und fordernder angehen. Und ich glaube, dass vielleicht, ich versuche jetzt mal eine Verbindung, dass vielleicht Frauen das besser können und deshalb auch Fridays for Future überwiegend von männlichen jungen Frauen getragen wird, weil Frauen vielleicht in längeren Zyklen denken, weil Frauen als die Köpfe ihrer Familien einen anderen Alltagsrhythmus haben, schon immer in anderen Zeiträumen gedacht haben. Und wenn wir jetzt nochmal auf Zukunftsfragen kommen, also wir haben gesagt, Klima ist eine Zukunftsfrage, Parität ist eine Zukunftsfrage, da muss man ja gleichzeitig konstatieren, dass in vielen Ländern dieser Welt der Populismus enorm zugenommen hat, ob wir nun nach Amerika und Trump schauen, ob wir Ungarn, Polen, ob wir viele andere osteuropäische Länder betrachten oder Brasilien, überall da, wo autoritäre oder populistische Rollenbilder gelebt werden, die Frau wird da immer in den Hintergrund gedrängt, die Frau wird immer in ein traditionelleres Rollenbild zurückgestoßen. Und in dem Moment, wo das getan wird, wird die Zukunft eigentlich verspielt. Also wir müssen, und das wäre vielleicht ein vierter Punkt, um die Demokratie am Überleben zu halten, muss ich das mal klar machen, die Demokratie war in Amerika am Abgrund. Und zwar von einem frauenfeindlichen, frauenhassenden Präsidenten. Und wenn wir wollen, dass Demokratie mehr Sauerstoff bekommt, hier und anderswo, dann müssen wir dafür sorgen und dafür kämpfen, dass wieder mehr Frauen in die Parlamente kommen. Auch hier ist in den letzten 10 Jahren der Frauenanteil sowohl in den Länderparlamenten als auch im Bundestag zurückgegangen. Also von daher glaube ich, ist es enorm wichtig, dass viele Menschen zur Wahl gehen, dass viele Frauen zur Wahl gehen und dass wieder hoffentlich mehr Frauen in den Bundestag einziehen und dass diejenige Partei, die am wenigsten Frauen in ihren Reihen hat, möglichst klein gehalten wird.
Entlassen wird man aus Ihrem Film ja mit einigen sehr unversöhnlichen Fakten. Erstmals nach 20 Jahren ist der Frauenanteil im Bundestag wieder zurückgegangen. Er beträgt jetzt nur noch 31%. Frauen verdienen generell immer noch 21% weniger als Männer. Sie haben geringere Aufstiegschancen. Die Familienarbeit bleibt meist ihre Sache. Wie sieht es eigentlich prozentual mit der weiblichen Wahlbeteiligung aus?
Da erwischen Sie mich auf dem kalten Fuß. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist jetzt eine Hausaufgabe für mich, das herauszufinden.
Wir leben ja in Zeiten, in denen Algorithmen die Informationen werberelevant maßschneidern. Längst gibt es nicht mehr das Medium, das alle gleichmäßig informiert. Zu welchen Quellen und Medien würden Sie denn den HörerInnen raten, die sich hinsichtlich ihrer Wahlentscheidung einfach vorbereiten und informieren wollen?
Naja, man muss sich, glaube ich, immer so mannigfaltig und bunt orientieren und informieren, wie es irgend nur möglich ist und aus seiner eigenen Blase rauskommen und nicht denken, dass wenn man sich in einer Chatgruppe oder mit Freunden auf Facebook zu einer Gruppe verlinkt, dass man da alle relevanten Informationen draus bezieht. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man in sein eigenes Urteil immer auch die Urteile der in Anführungszeichen Gegner oder der gegnerischen Seite auch einbezieht. Und ich bin ein hoffnungslos liebender Zeitungsleser. Das ist ja ein irgendwie altmodisches Medium.
Also auf Papier.
Aber auf Papier, ja. Ich bin sehr dafür, dass dieses vielleicht fast schon luxuriöse Medium erhalten bleibt. Also dass wir uns überall bedienen, dass wir Nachrichtensendungen sehen. Ich finde, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist wichtiger denn je, obwohl ich den auch sehr kritisch sehe. Aber wir bräuchten nicht weniger öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern wieder mehr echten öffentlichen Rundfunk, das heißt mehr Informationen, wir brauchen Tageszeitungen. Wir brauchen aber, glaube ich, auch Privatfreunde, mit denen wir Lust haben, uns politisch auseinanderzusetzen und zu sprechen und dabei aber auch mitunter das Gespräch mit fremden oder unbequemen Meinungen zu suchen. Man muss immer eine gewisse Quellenkritik, glaube ich, dazu braucht man nicht studiert haben, um zu wissen, dass man nie nur einer Geschichte vertrauen darf, sondern man muss versuchen herauszufinden, wie Geschichten zusammengesetzt sind. Und wenn man das mal beherzigt und mal sieht, wie wird denn Annalena Baerbock von dieser Quelle betrachtet, von jener Perspektive aus betrachtet und wie von jedem Standpunkt aus, wenn man mindestens 3, 4 Perspektiven hat und die verdichtet, dann kann man, glaube ich, zu einem seriösen Urteil für sich selbst kommen. Das gilt für alle Themen. Das gilt für Personen, aber das gilt auch für Themen.
Und was würden Sie den Hörerinnen raten, die heute eine Karriere in der Politik anstreben?
Ich würde erstmal den Hörerinnen gar nichts raten, sondern ich würde erstmal den Partnern oder Partnerinnen der angehenden Politikern raten, sich mehr zu engagieren in der Familienarbeit und versuchen auch die politischen Rhythmen umzugestalten und frauenfreundlichere politische Rahmenbedingungen zu schaffen. Das würde ich uns allen raten, weil es soll ja nicht bei den Frauen hängen bleiben. Wenn ich denen jetzt was raten würde, dann würde das ja so klingen, als ob die selbst alles beheben könnten, was sie hindern würde auf dem Weg zu einer politischen Karriere. Und das will und kann ich nicht tun, weil ich will auch nicht paternalistisch rüberkommen, weil das ist sowieso immer das Dürfste. Weil es ist ja tatsächlich so, dass wenn die Männer sich, und ich spreche jetzt für die Männer, wenn die sich nicht verändern und wenn die nicht bereit sind, sich ein Stück weit zu bewegen, dann werden sie selbst zu Fossilen. Und ich hoffe nicht, dass das passiert, aber wir versuchen gerade, den Verbrennungsmotor abzuschaffen und die Abhängigkeit von fossilen Energien abzuschaffen. Und vielleicht kommen die Frauen irgendwann auf die Ideen, die Abhängigkeit von fossilen Männern abzukappen. Das könnte uns drohen oder den Männern, wenn er sich nicht bewegt, der Mann.
Ein besseres Schlusswort schaffen wir heute nicht mehr, Herr Körner. Vielen, vielen Dank für das aufschlussreiche Interview. Wir freuen uns auf Ihren Film, der am 26. August startet, richtig?
Richtig.
Dann herzlichen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen und den Zuhörern.
Das war's auch schon wieder für den Monat August im Harper's Bazaar Podkalender. Statt Tipps haben wir dieses Mal an dieser Stelle einen Appell für euch. Lest, hört und seht in den kommenden Wochen alles, was ihr zum Thema Bundestagswahl, Parteiprogramme und KandidatInnen zu fassen kriegt. Bildet euch eure Meinung, streicht euch den 26. September rot im Kalender an. Und wenn ihr da nicht könnt, beantragt Briefwahl auf der Rückseite eurer Wahlbenachrichtigung. Denn, man kann es gar nicht oft genug sagen, es geht um die Zukunft von uns allen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren August und hören uns wieder im September.